Klaus, bist du eigentlich gut in Mathe?
Würde ich hier arbeiten, wenn ich so gut in Mathe wäre? Ich weiß
also
es
nicht. Nein. Wie viele Nullen hat eine Billion? Weißt du das?
Billion, also nicht Million, ja. Billion.
Die deutsche Billion.
Das ist nicht Update-Mathe hier, ne?
Heute schon.
Eine Billion sind 1000 Milliarden.
Ja.
Und eine Milliarde sind 1000 Millionen.
Ja, komm, wir klären das gleich, okay, im Detail. Wir müssen nämlich über Geld reden. Denn das ist diese nächste Woche eines der wichtigsten Themen in Aserbaidschan. Da ist gerade die Weltklimakonferenz der UNO, die sogenannte COP29. Und da geht es dieses Mal konkret um die Frage, wer für die Folgen des Klimawandels bezahlen soll und wie viel.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hallo, wir sind Kerstin Gruskowski
und Klaus Jansen aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
Wir erzählen euch hier jede Woche, was ihr wissen müsst zu den Themen Klima, Umwelt und Natur.
Ja, und diese und nächste Woche wird auf der Weltklimakonferenz in Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan, über verschiedene Themen verhandelt. Und dieses Mal geht es eben vor allem ums große Geld.
Denn den Klimawandel verursacht haben vor allem die Industriestaaten. Von den Folgen betroffen sind aber vor allem Entwicklungsländer. Und das kriegen die Menschen in den reichen Ländern aber kaum mit, findet Hindu Umaro Ibrahim. Sie ist Klimaaktivistin und lebt im Tschad.
Darüber wird einfach nicht gesprochen. Es kommt nicht vor im Fernsehen. So, als ob überhaupt nichts passieren würde. Für mich ist das ungerecht. Wir sind nicht für den Klimawandel verantwortlich. Doch wir müssen jetzt mit einem Wechsel zwischen Hitze, Wellen und Regenfluten klarkommen. Menschen sterben. Menschen verlieren ihre Heimat. Aber niemand scheint sich darum zu kümmern.
Ja, hier sprechen wir vor allem drüber, wenn Menschen in Europa oder vielleicht in den USA bei heftigen Regenfällen ihre Häuser oder manchmal auch ihr Leben verlieren. Was ja inzwischen auch passiert, also wie vor kurzem in Spanien, aber eben noch viel öfter und mit weitreichenderen Folgen in ärmeren Ländern. Da ist praktisch auch niemand gegen solche Schäden versichert oder hat Geld zur Seite gelegt jetzt für den Fall, dass das Haus unbewohnbar wird durch eine Überschwemmung oder so.
Deshalb haben die Vereinten Nationen sogar schon vor der ersten Weltklimakonferenz, nämlich 1992 beim sogenannten Erdgipfel in Rio de Janeiro, gesagt, die großen Industrieländer sind besonders für den Klimawandel verantwortlich und deshalb müssen sie die Entwicklungsländer beim Klimaschutz und der Anpassung an das veränderte Klima unterstützen. Das haben sie damals in der Klimarahmenkonvention festgelegt.
Und wer ist das denn jetzt genau? Also die großen Industrieländer Deutschland und andere EU-Staaten, nehme ich mal an, die USA?
Mhm. Ja, genau. Oder beispielsweise auch Japan. Aber das verändert sich natürlich auch mit der Zeit, ne? Also laut Definition der Vereinten Nationen sind zum Beispiel China, Saudi-Arabien oder Südkorea noch Entwicklungsländer. De facto läuft es bei denen aber wirtschaftlich ja ziemlich gut. Und deswegen stoßen viele von denen mittlerweile genauso viel CO2 aus wie die Industrieländer, die wir eben aufgezählt haben. Manchmal sogar mehr.
Ja, also müssten China, Saudi-Arabien oder Südkorea eigentlich auch Geld geben, also damit die ärmeren Länder dann wie Tschad, Bangladesch, Indonesien sich dann schützen können vor den Folgen des Klimawandels.
Genauso sehen das einige der Industrieländer, also die, die da jetzt schon Geld geben müssen, zum Beispiel auch Deutschland. Jennifer Morgan ist Staatssekretärin und Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik im Auswärtigen Amt und sie hat es so formuliert.
Es gibt viele Länder, die jetzt sehr wohlhabend sind, sehr erfolgreich sind. Wir glauben, sie müssen auch einen Beitrag zu diesem Klimafinanzierungsrahmen und Ziel schaffen.
Es ist aber nicht so, als wenn diese Länder bisher gar kein Geld zur internationalen Klimafinanzierung beitragen würden. Also China zum Beispiel investiert schon viel Geld in Klimaschutz und Anpassung in Entwicklungsländern. Aber China und diese anderen Länder sind dazu eben nicht durch die Klimarahmenkonvention verpflichtet, eben weil sie da selbst noch als Entwicklungsländer drinstehen.
Es geht aber auch nicht nur darum, wer jetzt zahlen soll, sondern auch wie viel. Also in den letzten Jahren war ja immer wieder von 100 Milliarden Dollar die Rede, die die Entwicklungsländer jedes Jahr kriegen sollten. Das hat aber jetzt nur so mittel geklappt, oder?
Ja, auf die 100 Milliarden Dollar pro Jahr hatten sich die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen schon vor 15 Jahren in Kopenhagen geeinigt. Ab 2020 sollte das Geld in den Entwicklungsländern ankommen. Es gibt aber bei der internationalen Klimafinanzierung sehr viele verschiedene Töpfe und Finanzströme. Und damals wurde nicht klar gesagt, welches Geld für diese 100 Milliarden Dollar angerechnet werden kann und welches nicht. Für durchs Klima entstandene Schäden gibt es beispielsweise jetzt auch einen separaten Topf.
Also es kommt dann also auch ein bisschen drauf an, wie man das dann rechnet. Also ob dieses 100 Milliarden Dollar Ziel dann erreicht wurde oder nicht.
Ja, genau. Also offiziell wurde das Ziel 2020 und 2021 nicht erreicht. 2022 hat es dann geklappt. Das Problem ist nur, 100 Milliarden Dollar, das ist inzwischen viel zu wenig Geld, um in den Ländern, die am stärksten von den Folgen des Klimawandels betroffen sind, wirklich was zu reißen. Also die Entwicklungsländer haben jetzt vor der aktuellen Weltklimakonferenz in Aserbaidschan einen Entwurf vorgelegt. Und da steht drin, dass sie ungefähr 10-mal so viel Geld bräuchten, um sich um Klimaschutz und Anpassung zu kümmern.
10-mal so viel wie, sind wir wieder, 100 Milliarden.
Komm, du schaffst das.
1000 Milliarden, 10-mal. Damit sind wir bei diese 1 Billion, die wir da am Anfang hatten, okay?
Ja, ganz genau. Ja. Also 1 Billion US-Dollar jedes Jahr, mindestens die nächsten 6 Jahre lang. Das deckt sich auch mit der Einschätzung von Anna-Katharina Hornitsch. Sie ist Direktorin am IDOS in Bonn, dem German Institute of Development and Sustainability.
Der Klimafinanzierungsbedarf der Entwicklungsländer bis 2030 liegt bei circa 6 Billionen US-Dollar. Das sind ganz andere Summen als die momentan bereitgestellten etwas über 111 Milliarden US-Dollar waren es im letzten Jahr.
6 Billionen Dollar, ich bin hier der Mathe-Klaus, glaube ich. Also 1000 Milliarden,
heute, ja.
1000 Milliarden Dollar pro Jahr bis 2030. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Ja, ich auch nicht. Das sind einfach unglaubliche Summen.
Ja, aber mal ganz ehrlich, also 6000 Milliarden Dollar für Klimamaßnahmen in Entwicklungsländern sammeln und dann bis zum Ende des Jahrzehnts, das klingt für mich also komplett utopisch, glaube ich. Also ich schätze mal, dass das jetzt auch einer der Gründe ist, warum bei der Weltklimakonferenz geguckt wird, dass da auch andere Länder vielleicht noch mal ein bisschen was dazu packen könnten.
Klar, wenn mehr Länder zahlen, dann kriegt man insgesamt mehr Geld zusammen. Das ist die Hoffnung zumindest. Eine andere Idee ist auch noch, dass privates Geld in die Entwicklungsländer fließt, indem zum Beispiel Unternehmen Windräder oder Solaranlagen in den betroffenen Ländern installieren. Aber dann wäre wieder die Frage, ob sich das jeweilige Land, in dem die Firma sitzt, das dann wieder auf den Zettel schreiben darf, wie viel Geld es offiziell in Klimafinanzierung in Entwicklungsländern investiert hat.
Ja, das würde ja noch mehr bringen dann, wenn das zusätzlich noch passieren würde.
Ja, das finden die Entwicklungsländer auch. Außerdem wollen sie Geld für den Schaden, der schon entstanden ist. Also nicht nur für Schutz- und Anpassungsmaßnahmen, sondern auch, um zum Beispiel schon weggespülte Häuser wieder aufzubauen. Am besten dann halt an einer geschützteren Stelle, wo sie dann auch der nächsten Flut standhalten. Dafür gibt es wiederum einen Extratopf, den hatten wir eben schon mal kurz erwähnt, den Loss and Damage Fonds. Und der soll bei dieser Weltklimakonferenz weitergefüllt werden.
Ja, es gibt ja schon ganz schön viele Schäden. Wie viel soll denn dann da rein in den Topf?
Bisher sind 720 Millionen Dollar für den Loss and Damage Fonds zugesagt.
Also Millionen, nicht Milliarden. Das ist weltweit gesehen ja nicht sonderlich viel dann.
Nee, das würde auch auf gar keinen Fall reichen. Also Schätzungen gehen davon aus, dass jedes Jahr eher so 580 Milliarden Dollar gebraucht werden, um Schäden und Verluste zu kompensieren. Das Gute ist aber, dass schon nächstes Jahr Geld aus diesem Loss and Damage Fonds ausgezahlt werden soll.
Gut, das wird aber letztendlich nicht nur die Entwicklungsländer betreffen, dass die Geld brauchen für Klimaschutz oder Klimaanpassung oder auch die Reparatur von Schäden. Das ist ja auch bei uns das Thema, ne? Also dass das Wetter immer extremer wird und ja, wie schlimm das wird, das hängt am Ende ja davon ab, wie heiß die Erde wird.
Deswegen können wir uns auch nicht nur darum kümmern, wie wir mit den Folgen des Klimawandels umgehen, denn die kriegen wir ja schon überall auf der Welt deutlich zu spüren. Das sagt auch Johann Rockström, der Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung.
We are seeing that this is now causing impacts across the entire economy.
Dies hat inzwischen Folgen für die gesamte Volkswirtschaft. Das Erdsystem schickt eine immer größere Rechnung in Form von Dürren, Fluten, Hitzewellen und Krankheiten, von Stürmen, die durch den vom Menschen verursachten Klimawandel verstärkt werden. Auf allen Kontinenten gab es im Jahr 2023 lebensbedrohliche Hitze von über 40 Grad.
Und damit das nicht unsere neue Normalität wird, müssen alle, also die ganze Welt, was dagegen machen, dass der Klimawandel weiter so krass voranschreitet. Weniger CO2 ausstoßen vor allem.
Ja, da sind wir leider gerade nicht auf einem guten Weg. Das ist nämlich unser nächstes Thema. Mit dem Klimawandel und den Treibhausgasen ist es im Prinzip ja wie mit einem Glas Wasser. Also wenn wir zu dem Wasser, was da schon drin ist, noch immer mehr dazuschütten, dann schwappt es halt irgendwann über.
Aber genau das machen wir ja gerade. Also wir halten das Glas nicht nur weiter unter den Wasserhahn, wir drehen den Wasserhahn sogar noch immer weiter auf.
Ganz konkret heißt das, weil wir immer noch vor allem viel Kohle, Öl und Gas verbrennen, werden wir dieses Jahr weltweit nochmal 0,8% mehr CO2 in die Atmosphäre abgeben als im letzten Jahr. Und damit heizen wir die Erde weiter auf. Das hat ein internationales Wissenschaftsteam berechnet, das Global Carbon Project. Das ist im Rahmen der Weltklimakonferenz in Aserbaidschan veröffentlicht worden.
Was heißt das jetzt? Wo steuern wir da in Zukunft drauf hin? Was müssen wir erreichen, damit es vielleicht auch mal besser wird?
Ja, das gucken wir uns jetzt mal an. Eigentlich muss der Treibhausgasausstoß nämlich noch in diesem Jahrzehnt drastisch sinken, damit wir in der Nähe des 1,5-Grad-Ziels bleiben und sich die Erde dann halt nicht so sehr erhitzt.
Ja, aber das Jahrzehnt ist schon fast halb rum und von einem Rückgang ist ja irgendwie gerade noch eher nichts zu sehen.
Ja, ganz im Gegenteil. Wir werden dieses Jahr wohl weltweit 37,4 Milliarden Tonnen CO2-Emissionen verursachen, sagt Judith Haug vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, die beim Global Carbon Project mitmacht.
Es gibt also noch kein klares Anzeichen für einen Peak der fossilen Emissionen. Wir sehen seit dem Corona-Signal 2020 eine stetige Zunahme der Emissionen.
Und die Klimabemühungen, die reichen weltweit also nicht aus für eine Trendwende. Um das 1,5-Grad-Ziel im Blick zu behalten, müssten wir in 6 Jahren auf 0 CO2-Emissionen kommen. Unser CO2-Budget ist dann aufgebraucht. Heißt, in 6 Jahren müsste es dann so sein, dass dann kein Verbrennerauto mehr fährt oder keine Gasheizung mehr in Betrieb ist und alle Gas- und Kohlekraftwerke sind dicht. Also das ist völlig unrealistisch.
Das heißt, es ist schon klar, dass das Budget nicht reichen wird und die Welt sich stärker erwärmt. Wir könnten, wenn wir Treibhausgase endlich mal reduzieren würden, letztendlich nur etwas Zeit kaufen, in der wir uns dann besser auf die ganzen Klimafolgen vorbereiten können und weiter versuchen, die Erwärmung möglichst gering zu halten.
Ja, genau. Also wir steuern auf eine Welt zu, die deutlich wärmer werden wird, mit deutlich mehr Wetterchaos, mit mehr Dürren, Starkregen, Stürmen. Und es zählt nach wie vor jedes Zehntel Grad. Aktuell sind es den Forschenden von Climate Action Tracker zufolge wohl 2,5 bis 3 Grad Erwärmung bis Ende des Jahrhunderts. Wenn die aktuellen Zusagen eingehalten werden, reicht also nicht. Das war schon mal schlimmer sogar vorhergesagt, nämlich 3,5 Grad, aber 2,5 bis 3, das ist wirklich noch sehr schlecht.
Aber gut ist ja auf jeden Fall, dass aktuell die erneuerbaren Energien immer stärker ausgebaut werden. Ja. Das spart ja viele Treibhausgase ein. Also es gibt mehr Windkraftanlagen, es gibt mehr Photovoltaik. Aber der Energiehunger steigt halt auch immer weiter und deshalb wird weiter viel Öl, Gas und Kohle verbrannt.
Ja, und zwar so viel wie noch nie. Das zeigt eine weltweite Analyse zu Öl- und Gasfirmen, die Dutzende Nichtregierungsorganisationen zusammengetragen haben. Es werden nicht nur alte Öl- und Gasfelder genutzt, es wird auch immer weiter nach neuen Feldern gesucht, die dann auch erschlossen und angezapft werden.
Der Weltklimarat und auch die Internationale Energieagentur kommunizieren schon eine Weile, dass wir für eine 1,5-Grad-Welt keine neuen Öl- und Gasfelder anzapfen müssen. Aber es gibt leider kein einziges Unternehmen, was sich danach richtet.
Das sagt Nils Bartsch von der NGO Urgewalt. Die haben dabei geholfen, die Daten zu sammeln. Die Öl- und Gaskonzerne, die geben jedes Jahr Milliarden dafür aus, neue Fördergebiete zu erschließen. Und das führt dazu, dass wir uns vom Ziel, bis 2050 klimaneutral zu sein, also kein zusätzliches CO2 in die Atmosphäre zu blasen, immer weiter entfernen.
Es geht halt nicht beides, ne? Klimaneutralität und weiter fossile Brennstoffe nutzen ist ja auch absolut logisch. Also das CO2 in der Atmosphäre, das kann nur weniger werden, wenn kein zusätzliches mehr dazukommt. Ja. Und fossile Brennstoffe verursachen eben CO2. Da können wir noch so viel aufforsten und da können wir noch so viele CO2-Speicher oder Filteranlagen bauen. Das reicht nicht aus. Der einzige Ausweg ist, dass wir endlich mal den Hahn zudrehen.
Ja, das sagt Nils Bartsch von Urgewalt auch. Also CO2 zum Beispiel wieder in den Boden zu pressen, die CCS-Technologie, sagt er, kann keine Rechtfertigung dafür sein, immer weiter fossile Brennstoffe abzubauen.
CCS ist viel zu teuer und wird daher auch viel zu wenig eingesetzt, um wirklich eine Wirkung zu entfalten. Es ist eben eine Technologie, auf die man gerne zeigt und dabei sagt, dass man sie in Zukunft ausgiebig einsetzen will, um dann nichts am Status quo ändern zu müssen.
Ja, und Umweltschutzorganisationen, die versuchen deshalb auch auf dem Rechtsweg, die Öl- und Gasproduzenten zu stoppen.
Was aber diese Woche zumindest nicht geklappt hat, ne? Also einer der weltweit größten Öl- und Gaskonzerne, nämlich Shell mit Sitz in England, sollte seinen CO2-Ausstoß bis 2030 um 45% senken. Das hat ein Zivilgericht in den Niederlanden so beschlossen, weil der Konzern gegen internationale Klimaziele verstößt. Aber dagegen ist Shell in Berufung gegangen und jetzt ist das Urteil wieder aufgehoben worden. Auch mit der Begründung, dass es wettbewerbsverzerrend wäre, wenn jetzt nur Shell verurteilt werden würde und die anderen großen Konzerne nicht.
Ja, müsste man vielleicht noch mehr klagen eventuell. Also das letzte Wort
gegen
ist,
alle.
Es ist noch nicht gesprochen. Also gegen das neue Urteil ist Revision möglich. Das ist noch nicht endgültig. Aber das zeigt letztendlich nochmal, wie schwer das ist, gegen immer mehr CO2 in der Atmosphäre vorzugehen. Unsere Wirtschaft, die ist halt immer noch stark abhängig von fossilen Energien.
Aber es stimmt doch auch, dass das von Region zu Region sehr unterschiedlich ist, wie das klappt. Also Europa steht insgesamt ja eigentlich noch verhältnismäßig gut da, oder?
Ja, das unterscheidet sich schon stark. Also in der EU hat es einen ziemlich deutlichen Rückgang gegeben in diesem Jahr. Vermutlich werden es fast 4% weniger CO2-Ausstoß sein 2024. Da setzt sich der Trend der letzten 20 Jahre weiter fort. Und auch die USA, ja, da geht es gerade noch zumindest in die richtige Richtung. Da sind es voraussichtlich 0,6% weniger.
Was sich ab dem nächsten Jahr unter Trump wahrscheinlich aber wieder ändern wird.
Ja, da kann man wohl von ausgehen, ja. Also in Indien beispielsweise steigt es jetzt auch deutlich an. Man darf aber auch nicht vergessen, dass vor allem die USA und Europa verantwortlich sind für die Klimakrise, in der wir hier halt gerade stecken, weil wir eben schon so lange seit der industriellen Revolution dabei sind, diese Treibhausgase auszustoßen. Das heißt, dass wir auch eine besondere Verantwortung haben, besonders viel wieder gut zu machen beim Treibhausgasausstoß.
Womit wir wieder beim Gerechtigkeitsthema reich und arm wären.
Ja.
Was ist denn mit China? Das Thema hatten wir ja eben schon, dass die auch ganz schön viel CO2 verursachen. Wie viel denn genau?
Ja, es sind über 30% der weltweiten Emissionen. Und mal zum Vergleich, bei den USA sind es 13%. In China geht es offenbar immer weiter rauf mit den Treibhausgasen. Aber es könnte nur noch ein Mini-Anstieg sein in diesem Jahr. Vor allem, weil China mehr Gas verbraucht hat noch als im Vorjahr. Aber beim Öl sieht es schon besser aus, sagt Judith Haug vom Alfred-Wegener-Institut.
Wir sehen tatsächlich eine Abnahme in den Emissionen von Öl, die wir auch darauf zurückführen, dass eben dort die Mobilitätswende zugunsten der Elektromobilität voranschreitet. Und wir verstehen das so, dass vermutlich die Ölemissionen in China den Wendepunkt erreicht haben. Aber das müssen natürlich die Daten der nächsten Jahre dann auch erst bestätigen.
Man kann China viel vorhalten, zum Beispiel, dass da immer noch Kohlekraftwerke gebaut werden.
Was ja wirklich die schlimmste Form ist, fossile Energien zu verbrennen.
Ja, aber gleichzeitig baut mit Abstand kein Land der Welt erneuerbare Energien so stark aus wie China. Bei Wind und Sonne ist es fast doppelt so viel wie der Rest der Welt zusammen. Und ein finnischer Think Tank hat ausgerechnet, dass grüne Technologien sehr stark zum Wirtschaftswachstum in China beigetragen haben, zu 40%. Aber China hat trotzdem noch einen gigantischen CO2-Fußabdruck, also vor allem wegen der vielen Kohlekraftwerke. Und auch historisch gesehen liegt China auf Platz 2 hinter den USA und vor Russland, wenn es um die Gesamtmenge des ausgestoßenen CO2 geht.
Ist halt auch ein Riesenland, ne, mit sehr, sehr vielen Menschen. Ja. Und da wird ja auch extrem viel für den Weltmarkt produziert. Also irgendwo hängen alle Leute, die Sachen aus China kaufen, dann ja auch mit drin in der Verantwortung für das CO2, das dabei produziert wurde.
Ja, ist so. Und so besser, dass in China jetzt grüne Wirtschaftszweige so stark gepusht werden. Also global sieht es aber insgesamt gesehen leider bisher schlecht aus, was CO2-Emissionen angeht. Und auch China bewegt sich zu langsam, um die Klimaziele noch zu erreichen.
Aber was wäre denn dann die Lösung? Also wie kann das alles schneller gehen, Klaus?
Ja, also wenn jetzt nicht weltweit harte Gesetze zum Klimaschutz kommen, und da sieht es überhaupt nicht nach aus gerade, dann wäre das Wichtigste wohl, dass es sich wirtschaftlich absolut nicht mehr lohnt, Öl oder Kohle oder Gas aus der Erde zu holen, weil klimafreundliche Energien wie Wind, Wärmepumpe, Sonnenenergie einfach billiger sind. Da kann dann die Politik vielleicht auch mithelfen. Und Photovoltaik zum Beispiel hat die Fachwelt ja auch schon überrascht. Also da hätte niemand gedacht, dass die Technik in so kurzer Zeit so billig und so effektiv werden könnte. Das könnte am Ende der große Hebel sein.
Was geht?
Ja, Winter is coming und damit bald auch die Adventszeit, wo wir uns dann schön mit Tee zu Hause Gemütliches machen können. Spekulatius, Dominosteine, so.
Oder aber wir schwingen uns auf unsere Skier oder Snowboards und brettern die Pisten runter.
Ja, bist du so ein Wintersport-Fan, oder?
Ja, also manchmal. Ich gehe schon gerne mal snowboarden, aber muss jetzt nicht jedes Jahr sein. Mir reicht auch Rodeln, wenn es hier in Köln oder der Umgebung mal schneit.
Ja, Rodeln bin ich dabei. Das finde ich auch gut.
Ist ja auch immer ein bisschen problematisch, ne, das Thema Wintersport, eben weil es nicht mehr so zuverlässig schneit und in vielen Skigebieten dann mit Schneekanonen nachgeholfen wird.
Ja, aber wusstest du, dass man Schnee auch recyceln kann? Mhm. Also der wird dann einfach zum Ende der Saison gesammelt, auf den Haufen geworfen, schön verpackt und zum
Schleife
Start,
drum.
Also fast mit Schleife. Und zum Start der nächsten Wintersportsaison wird das Ganze dann wieder ausgepackt und verteilt.
Ja, aber kann man den denn noch gebrauchen, wenn das der olle Restschnee vom letzten Jahr ist?
Recycling, das ist nicht oll. Also Pulverschnee okay. Ist es jetzt nicht, aber wohl eine gute Grundlage für die Pisten. Angeblich merkt man da keinen Unterschied, heißt es. Beim Profisport wird das auch schon länger gemacht, also bei den Olympischen Winterspielen zum Beispiel. Aber das kommt jetzt auch immer mehr in normalen Skigebieten zum Einsatz. Es gibt eine Firma aus Finnland zum Beispiel, die versucht gerade damit zu expandieren in andere Länder, mit dicken Matten aus Dämmmaterial, die den Schnee dann über den Sommer konservieren. Und das soll so gut funktionieren, dass mehr als 80% vom alten Schnee noch übrig sind nach einem Jahr dann zum Verteilen.
Aber es kommt doch bestimmt auch darauf an, wie heiß es wird im Sommer, oder?
Ja klar, also wenn es jetzt über dieser Matte zum Beispiel 18 Grad sind, dann ist es unter der Matte nur 2 Grad. Aber ja, kann man jetzt vielleicht auch nicht so gut dann in Skigebieten nutzen, wo es dann im Sommer 30 Grad werden. Also weiter oben auf dem Berg funktioniert das schon.
Und da kommt das Skigebiet dann ja wirklich mit weniger Schneekanonenschnee aus. Also vielleicht könnte dieses Schneerecycling zumindest ein bisschen dabei helfen, Wintersport klimafreundlicher zu machen.
Ja, also eine gute Nachricht, aber ich glaube, ich bleibe persönlich trotzdem lieber im Flachland bei meinen Dominosteinen.
Aber man kann ja auch beides haben, Schnee und Dominosteine.
Ja.
Also ich gehe dieses Jahr vielleicht mal in der Eifel rodeln, wenn es da echten Schnee geben sollte.
Stimmt, schließt sich nicht aus. Wir sind fast schon wieder am Ende von Update Erde. Gibt es was bei dir heute besonders hängen geblieben ist?
Wie viele Nullen eine Billion hat. Also das fällt mir gerade auf, haben wir eben auch gar nicht gesagt. Ich habe aber nachgeguckt.
Oh, sag's mir bitte.
Es sind 12.
12.
Und das ist einfach eine Zahl, die, also das sprengt meine Vorstellungskraft. Da kann ich mir nichts drunter vorstellen.
Ist
unter
leider so.
Zu einer groß. Billion ja. Mit 12 Nullen, keine Ahnung. Und bei dir, hat dich was besonders überrascht heute?
Ja, dass einige Länder als Entwicklungsländer gelten, die eigentlich, also das ist eigentlich nicht Sinn, ne? Also China, Saudi-Arabien, Südkorea als Entwicklungsland habe ich
überhaupt nicht. Samsung und so kommt
nicht.
Aus Südkorea,
nee, sorry,
ne?
Das ist ja. Echt schon krass. Ja,
ja, finde ich auch.
Deine Minute Natur.
So langsam spüre ich ehrlich gesagt den Winter auch schon. Leider vor allem daran, dass es grau ist und hier zumindest noch nicht am Schnee.
Nee, noch keine Rodel-Time für uns, nee, aber
schade.
Es kann ja noch kommen. Wir drücken jetzt aber mal kurz die Fast-Forward-Taste. Wir träumen uns mal in den Frühling.
Da singt nämlich die Nachtigall. Kerstin und Klaus sagen tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.